Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 116. Nach langer Zeit mal wieder on air. Das hatte seinen Grund. Darüber sprechen wir heute. Und zwar nur in kleiner Runde zu zweit. Hallo Stefan.
Hallo Friedemann. Sorry, MC.
Es wird vielleicht gar nicht so die lange Folge heute werden, denn wir haben beide gemerkt, dass wir so das große Bitcoin-Business der letzten Monate gar nicht so intensiv verfolgt haben. Es gab so ein paar kleinere Themen, die stattgefunden haben, die aber auch dann sich mitunter wieder von selbst erledigt haben, könnte man sagen.
Der Bundesverband. Ich konnte es nicht lassen.
Worauf spielst du an, Stefan? Jetzt musst du es aber auch sagen.
Gibt es jetzt eigentlich den Bundesverband? Gab es den mal?
Oder? Es gibt zwei.
Ich dachte, der eine ist kein Verein. Was ist er denn nun?
Na, es gibt einen Bitcoin-Bundesverband und einen Bundesverband Bitcoin.
Ja. E.V. Aber nur einer von denen ist ein E.V.
Genau.
Und der andere ist was?
Der andere ist zurzeit aktiv.
In welcher Form?
Es ist institutionell etwas kompliziert. Denn worauf du angespielt hast, ist, dass der amtierende oder aktive Bundesverband Bitcoin oder Bitcoin-Bundesverband, ich kann sie nicht, die Volksfront von Judäa, man kann sie nicht auseinanderhalten. Ja. Da gab es auf Twitter oder X, wie man es ja heutzutage nennt, ein Tweet, dass es wohl etwas kriselt und wenn sich nicht mehr Leute engagieren, dass der Verband dann sich womöglich auflösen müsste.
Wie schrecklich.
Aber das ist alles, Thread ist nicht mehr verfügbar, ist gelöscht und auf der Webseite von dem Verband gibt es auch nichts. Aber da werden noch aktuelle News veröffentlicht. Also ja, es war so ein Sturm im Wasserglas. Ne? Eine gewisse Person hat irgendwie in Social Media rein getrötet. Dann gab es Empörung und Debatten. Das war sehr lustig eigentlich mitzulesen.
Ja, wie die Größen der Szene sich so gegenseitig anblaffen.
Ja, es war so ein bisschen Rumgebitsche. Einfach. Herrlich. Aber es, wie gesagt, man kann da gar nichts zu sagen zum Bundesverband, noch existiert er. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber ein anderes Thema, was aufgekommen ist, war auch hier so eine Haltefristdebatte, die auch irgendwie durchs Bitcoin-Dorf gejagt wurde.
Auch ein Sturm im Wasserglas, denn die demokratischen Institutionen dieses Landes haben festgestellt, dass eigentlich ist das schon alles gut, wie es ist, weil Bitcoin ist ja eigentlich auch nicht anders als Gold und andere Gegenstände.
Auch da kann man sozusagen ruhigen Gewissens sagen, es lohnt sich manchmal auch einfach nicht jede Debatte sofort mitzuverfolgen und zu kommentieren. Und manchmal ist es ganz angenehm, Sachen abzuwarten. Was auch noch passiert ist, was ich durchaus ganz angenehm fand, es gab eine neue Dokumentation über Satoshi Nakamoto, wer sich dahinter verbirgt.
Ja, die mit Alan Beck oder was? Wo Alan Beck, der... Habe ich das jetzt gespoilert?
Nee, die ist es nicht. Nee, es gab eine, wo die These ist, Hal Finney und Len Sesserman zusammen sind Satoshi Nakamoto.
Wo kann man die schauen? Wo gibt's die?
Was kann ich dir... Ich brenne dir eine CD. Finding Satoshi hieß die, glaube ich.
Okay.
Und ich fand die sehr sehenswert. Also
wo kam die raus? In Amerika irgendwo oder wie?
Nö, auch online kannst du dir auch, glaube ich, auf die Website gehen und dort den Stream kaufen. Es gab auch von einer Weile dann einen längeren Artikel, glaube ich, bei New York Times oder sowas, wo es auch nochmal drauf
war. Das war das mit Back, weil das war ein Artikel.
Ja, der spielt ja schon auch da eine Rolle. Aber das war wirklich, also ich kann diese Dokumentation empfehlen. Ob das Ergebnis so stimmt, kann man nie zu 100% sagen. Aber
klingt absurd,
sie haben sich mit sehr, sehr viel Zeit, Mühe diesem Thema gewidmet und mit Fingerspitzengefühl. Und das hat man gemerkt, okay, irgendwie. Ich habe noch Sachen gelernt darüber. Es ist ein sehr interessanter Zugang, also wirklich aufwendig. Und sie haben das versucht, alles so transparent wie möglich zu machen. Also wenn man sich das anguckt, die Argumentation, die sie aufbauen, klingt sehr schlüssig. Was man natürlich nicht sagen kann, ist, ich habe jetzt nicht mehr alle Ansätze im Hinterkopf, wo es darum ging, wo Leute versucht haben, Satoshi Nakamoto zu identifizieren und mit welchen Methoden sie das alles versucht haben. Ob all diese Ergebnisse, die schon entstanden sind im Vorfeld, was man über Satoshi weiß und was man ausschließen kann, ob das kohärent ist mit dem Ergebnis, was sie jetzt präsentieren. Aber so wie sie es präsentieren, ist es schon, ich sag mal, plausibel. Ob es jetzt hundertprozentig so stimmt, kann man nicht sagen.
Das ist immer mein Problem bei diesen Dingen. Das ist, wirkt immer alles plausibel. Also es gab ja auch diesen Artikel vor kurzem darüber, dass Alan Beck das ein guter Kandidat ist. Und da ist es halt auch so. Der Autor legt sich halt die Fakten hin, die halt plausibel sind. Und er lässt aber die weg, die dagegen sprechen. Und das kann man machen, aber wer weiß.
Ja, nichtsdestotrotz. Also ich fand das eine sehenswerte Dokumentation. Die war schon wirklich, die war halt nicht so reißerisch.
Es
gibt so ein paar merkwürdige Elemente. Ne? Also es startet damit, dass jemand sagt, ich will das jetzt rausfinden und ich bin Bestseller-Autor und ich engagiere einen Privatdetektiv oder eine Kanzlei, um das rauszufinden. Mhm. Und dann am Ende ist das nur noch die Geschichte der Ermittlung dieser Detektei.
Okay.
Und der Typ, der ursprünglich, weiß ich nicht, diesen Film verantwortet hat, der taucht dann nur am Ende nochmal auf, und das, als die ihm das Ergebnis präsentieren. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber egal. Es ist trotzdem, ich fand's einfach sehenswert, und dann kann man sich sein eigenes Bild da immer noch draus bilden. Also es lässt so viel Möglichkeit, dass man das auch ablehnen kann, wenn man sagt, ich halte diese Argumentation nicht für hundertprozentig überzeugend.
Okay. Also viele, viele Dinge, von denen, die am Ende so ein bisschen im Nichts enden. Auch dann, da kann man vielleicht noch erwähnen, dass das Iran Bitcoin einnehmen möchte für die Benutzung der Straße von Hormuz, heißt die, glaube ich. Auch da weiß man nicht, ob das, es ist mehr so, also das haben sie gesagt. Es wurde dann irgendwie so ein komisches Video produziert, das ist aber, glaube ich, ein Fake-Video von irgendeinem Bitcoin-News oder sowas. Auch da kann man, glaube ich, muss man, glaube ich, abwarten und warten. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil es spricht so ein bisschen was, auch einiges dagegen, dass das funktionieren kann. Ne? Weil, ich meine, die Reedereien, selbst wenn die können jetzt natürlich sagen, okay, Bitcoin können die natürlich benutzen, aber die Reedereien, die im Westen ansässig sind, die können das ja trotzdem nicht bezahlen, das Lösegeld. Denn die können ja nicht sagen, oh, wir haben ja so ein paar Millionen, die sind leider verloren gegangen.
Und aus irgendeinem Grund können wir jetzt durch diese Passage fahren. Ja,
genau. Also es ist egal, ob du da jetzt, das ist gar nicht so ein Problem, gar kein technisches Problem. Ja, selbst wenn du da jetzt irgendeinen übelst verschlüsselten Coin nehmen würdest, wo gar keine Spuren bleiben, du musst ja trotzdem erklären, wo das Geld geblieben ist.
Und es gibt halt physische Ereignisse, die stattfinden, die man irgendwie auch nachverfolgen kann und sieht. Aber das Interessante daran ist, wir nähern uns schon dem Thema an dieser Folge heute. Allein diese Beispiele zeigen, es ist super kompliziert, auf dem Laufenden zu bleiben und dann immer auch zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich, woran bin ich denn? Ist das jetzt einfach nur so ein Hype oder da wird jetzt was besprochen, was nur in der Fiktion bisher existiert? Oder was sind wirklich reale Ereignisse, die stattfinden? Und das macht es eben auch schwer, immer nochmal zu durchblicken, was ist jetzt dieses Bitcoin eigentlich? Wofür wird das tatsächlich benutzt? Wie ist der aktuelle Stand davon? Ich habe es dir jetzt schon im Vorfeld gesagt. Ich weiß zum Beispiel nicht mal, welche Core-Version aktuell ist und auf meinem Node läuft, weil das auch noch außen vor geblieben ist. Denn, und damit kommen wir zu dem Thema der heutigen Folge, ich würde gerne Bericht erstatten von meiner Sachsen-Tournee, meiner Bitcoin-Vortrag Sachsen-Tournee. Wer sich erinnert, ich glaube in der Vorweihnachtsfolge hatte ich das erwähnt, dass es so über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 11 Vorträge in ganz Sachsen gibt, vor allen Dingen so im eher ländlichen Raum, und dass ich da ganz begeistert war und gespannt, wen ich dort treffe und wie das Thema aufgenommen wird. Und diese Reihe ist jetzt abgeschlossen. Und das war eine sehr intensive Erfahrung und manchmal auch eine merkwürdige Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, man kann da doch einiges daraus lernen über den Zustand von Bitcoin und wie Bitcoin bei den Leuten wahrgenommen wird, welche Fragen da noch so im Allgemeinen existieren und vielleicht auch so, warum Bitcoin noch nicht viel größer ist und noch nicht viel verbreiteter. Also es gibt ja auch so die Thesen im Space, ne? Alle werden Bitcoin benutzen, weil das überzeugt die Leute von alleine. Man muss sich das nur einmal angucken und dann hat man es verstanden. Und in der Realität sehen wir aber, dass Bitcoin auch hier in Deutschland noch ein relativ kleines Phänomen ist. Nicht, wenn man in der Community unterwegs ist, dann wirkt das alles so kohärent und groß und schlüssig. Aber wenn man eben in diese Randbereiche geht, und das finde ich halt spannend, ne, mit Leuten zu sprechen, die sich vielleicht theoretisch eigentlich für Bitcoin interessieren müssten oder da auch offen für wären, warum interessieren die sich noch nicht für Bitcoin? Oder was hält sie davon ab, sich damit auseinanderzusetzen? Also, um es kurz zu machen, es gab 11 Termine und ich bin jetzt die letzten 7 Wochen rund 2.500 Kilometer durch Sachsen gedüst in wirklich Orte, die so 5.000 Einwohner haben, von nah an der polnischen Grenze, Weißwasser bis Delitzsch, Torgau, Schneeberg, Langenweißbach, da fährt, glaube ich, nicht mal ein Bus.
Das hatte ich noch nie gehört.
Ist super interessant. Also ich war auf einem Schloss Rochlitz, und habe so 15 bis 20 Stunden halt über Bitcoin und Geld und Demokratie mit den Leuten diskutiert. Denn das Thema dieser Vortragsreihe war die demokratische Revolution oder Evolution des Geldes. Komme ich gleich noch dazu, wie es überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Und die Reihe hieß Kontrovers vor Ort. Und das macht halt die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Und oha, ich kann sagen, kontrovers war es an einigen Stellen. Wirklich, das war spannend, herausfordernd, aber manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Also es gab Tage, da bin ich nach Hause gefahren und dachte so, was ist mit den Menschen los? Und hatte den ganzen nächsten Tag Kopfschmerzen und wie so ein Kater, weil es einfach so manchmal merkwürdige Debatten gibt. Aber ja, vielleicht hast du eine Frage soweit, Stefan?
Nur eine Anmerkung. Ich habe diesen Flyer gerade vor mir hier. Das ist ein sehr hübscher Flyer, der da gedruckt wurde. Anmerkung für die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Euer Logo sieht aus, als würde es Slop heißen. Vielleicht nochmal überarbeiten.
Aber vielleicht muss man das an der Stelle nochmal sagen. Ich fand es ganz großartig, dass ich das machen konnte mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Denn meine Aufgabe seit Jahren ist ja, ich versuche Bitcoin zu verstehen und ich versuche die Leute in Debatten zu bringen oder die das den Leuten zu erklären und sie nicht zu überzeugen, dass sie Bitcoin benutzen müssen, sondern ihnen dieses Thema vorzustellen, halt, dass sie sagen, okay, ich kann mir davon ein Bild machen und ich kann selber entscheiden, will ich das nutzen oder nicht. Und diese Räume, wo das möglich ist, als freier Journalist, sind sehr, sehr klein geworden in letzter Zeit, weil Sendeplätze im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach verloren gehen. Früher habe ich viel Radio gemacht, aber das Sparmaßnahmen sind die halt weg. Und bei der Landeszentrale gab es noch die Möglichkeit. Und die haben mir auch nicht vorgeschrieben, was ich da machen soll. Also da kam mal jemand und hat sich das angeguckt beim dritten Vortrag oder so. Aber ansonsten habe ich ein kleines Exposé geschrieben und durfte dann eben mit diesem Bitcoin-Thema gefördert quasi von Steuermitteln zu Leuten gehen und mit denen über Bitcoin diskutieren. Und das finde ich super, dass es noch solche Institutionen gibt. Wobei man sagen muss, das war harte Arbeit. Das hätte auch ein bisschen besser bezahlt sein können. Ich sage mal, Hälfte Ehrenamt, sich da reinzuknien und die Hälfte eben. Aber das Wichtige ist halt auch so eine Struktur zu schaffen. Und das war der Vorteil. Denn ich hätte mir diese Vorträge in diesen kleinen Orten niemals selber organisieren können. Klar. Aber die Landeszentrale hat das mit den Volkshochschulen zusammen gemacht. Die haben halt ein riesiges Netzwerk. Das war dann teilweise in den Räumlichkeiten von Volkshochschulen. Aber die hatten dann teilweise auch wieder noch so lokale Bündnisse oder Vereine oder Gruppierungen oder soziokulturelle Zentren oder Kirchengemeinden, die sich so zusammengetan haben. Und da hat man, das war richtig toll, weil ich an Leute und zu Orten gekommen bin, von denen ich noch nie gehört habe, die aber auch manchmal so richtig gut drauf sind und so Lust haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen und wo auch wirklich so Potenzial ist, wo man sagt, das wäre eine super Schnittmenge, wenn ihr beschäftigt euch hier mit einem Thema, wenn ihr euch auch noch mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Also es gibt zum Beispiel ein Martin Luther King Zentrum in Sachsen, das wusste ich auch nicht.
Faszinierend.
Das ist das einzige außerhalb der USA, was es sonst noch gibt.
Wo ist das?
Werdau, glaube ich.
Werdau, ah, ja. Auch ein Ort, den ich noch nicht kannte. Wo ist der?
Richtung Zwickau, zwischen Leipzig und Zwickau, glaube ich. Ich habe nicht mehr alles.
Ja, ich finde das ja überhaupt faszinierend. Also was sind da für Leute gekommen? War das total verschieden nach Orten oder ist das, also hing das immer an dem jeweiligen Austragungsort? Oder ich kann mir gar nicht vorstellen, wer kommt zu so einem Vortrag?
Das war tatsächlich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich und es ist halt auch ein bisschen abhängig von diesem Thema. Ich habe das jetzt eben genannt, also es sind ja drei große Themen, die da drin auftauchen. Demokratie, Geld und Bitcoin. So. Mhm. Und das hat man auch schon gemerkt, das wird schwierig, das alles in einem abzufassen. Aber so das demokratische Thema war ein bisschen, ich würde mal sagen, das trojanische Pferd an der Sache, weil das natürlich so ein Schlagwort ist, um in diese Struktur Landeszentrale für politische Klar. Bildung zu kommen, wenn ich dahin sage, ich will, hey, Bitcoin, geil. Ich will mit Leuten darüber reden, dann sagen die natürlich, nee. Also da gibt's schon so ein bisschen diesen Auftrag und gleichzeitig sind dann eben auch die Orte, also entweder Volkshochschulen, die das einfach als Thema mit aufnehmen oder es gibt halt so Demokratiestammtische oder das Martin Luther King Zentrum hat halt auch so Demokratie als großen Schwerpunkt oder es gibt eben kleine Bündnisse, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil sie sagen, wir merken, es gibt eine Polarisierung der Gesellschaft und wir finden uns jetzt zusammen, um wieder gemeinsam Themen zu diskutieren und die jetzt so eine Initiative zeigen und sagen, wir machen jetzt einen Filmabend und dann ist danach Diskussion und im Rahmen dessen laden sie halt auch mal Gäste für Vorträge ein, um so eben Angebote zu schaffen, wo die halt fehlen oft im ländlichen Raum. Mhm. Und das war dieses Demokratiethema, das das so ein bisschen reingetragen hat. Und dann vor Ort, ich meine, wenn du zu einer Volkshochschule gehst, dann hast du tatsächlich oftmals 70 plus.
Ja, doch gut.
Ja. Es war aber tatsächlich durchmischt. Also ich glaube, der Jüngste, das war ein Schüler, der auch vor dem Vortrag kam und meinte, er will eine Arbeit schreiben über das Thema Geld und ob er sich Notizen machen darf und sowas. Super nett. Ich weiß nicht, der war wahrscheinlich so 12, 13.
So klein, okay.
Ja, vielleicht auch schon, ja, 13 würde ich jetzt mal schätzen. Aber dann war es so bunt durchmischt. Okay. Aus allen Altersklassen, also wie gesagt, die Älteren waren ein bisschen überrepräsentiert, weil die halt auch Zeit haben müssen unter der Woche um 19 Uhr. Und hin und wieder waren tatsächlich auch Leute dabei, die selber schon mit Bitcoin was zu tun hatten. Das war ganz interessant. Ein Vortrag war, da habe ich richtig gemerkt, da war jemand mittleres Alter, hat sich scheinbar richtig freigenommen, alles organisiert, Familie, dass er da hinkommen kann. Und ich hatte das Gefühl, es war so eine Wohltat für ihn, mal so einen Vortrag, eine Diskussion über Bitcoin zu erleben. So einfach, dass man darüber spricht in der Öffentlichkeit und dass es ein bisschen vorgestellt wird. Und der, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich habe so ein paar Sachen erklärt, wie Bitcoin funktioniert. Und es war immer so, ach, es fiel ihm so ein Stein von Herzen. Das ist auch scheinbar, aus seiner Sicht würde ich jetzt interpretieren, dass das richtig erklärt war. Und der hat auch total engagiert mitdebattiert, als dann so kritische Fragen im Nachgang kamen. Und das war so ein Moment, wo ich auch dachte, ja, deswegen ist es halt wichtig, eigentlich noch viel mehr Angebote so im ländlichen Raum zu machen, sozusagen eine Infoveranstaltung oder ein Workshop. Das war spannend. Es waren auch mal Banker dabei, unter anderem. Okay. Einige waren sehr kritisch. Einer, habe ich glaube ich später rausgefunden, hat auch selber mit Bitcoin zu tun. Also es war ganz, ganz bunt durchmischt. Auch mal so 18-, 19-Jährige. Es war auch mal einer dabei, der kam dann am Ende zu mir und meinte, ich glaube, Sie haben Bitcoin nicht verstanden, ich kann Ihnen das alles erklären. Okay. Das fand ich auch spannend.
Interessant. Hat er irgendwas erklärt, was du nicht wusstest?
Ja, nee, ich glaube, er hat es selber ein bisschen verwechselt, dass Gas-Fees ja verbrannt werden bei Bitcoin und gar nicht an die Miner gehen und war dann ein bisschen in Ethereum verhangen und noch in anderen Kryptowährungen und dass die Gebühren an die Miner gehen, das dachte ich mir, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Nee, aber ansonsten waren die alle super nett. Was man sagen muss, es ist halt eine Riesenherausforderung. Das Thema ist so groß. Eigentlich hätte man eine Veranstaltung machen müssen, nur zum Thema Bitcoin. um das zu erklären. Aber dass die Leute Bitcoin verstehen, oder es ging ja auch nicht komplett darum, den Leuten Bitcoin zu erklären. Es ging ja eigentlich darum zu sagen, oder dass die Perspektive, die ich gewählt habe, ist, wo kommt das her und warum existiert Bitcoin? Und wovon will es sich abgrenzen? Und da muss man ja, also erstmal haben wir so eine kleine Grundlage gelegt über, welche Definition von Demokratie legen wir hier an? Und da war es eben der Ansatz, den ich gewählt habe, hier so lebendige Demokratie. Also Leute finden sich zusammen, organisieren sich. Und wenn sie ein Problem sind, fangen sie an, das zu lösen. Und eigentlich Strukturen, die wir haben, die sollten auch das ermöglichen, dass die Leute sich zusammenfinden können, Probleme zu lösen. Und ging es so ein bisschen darum, ja, die Leute sind frustriert. Es gibt so diese politische Deprivation, weil sie eben merken, die Demokratie, wie wir sie haben, das funktioniert nicht so. Die Ergebnisse sind nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und eigentlich müsste da der Raum sein, zu sagen, okay, engagier dich, bring neue Ideen ein, mach was. Und dann ging es darum, wie unser Geldsystem funktioniert. Das ist auch halt das große Problem. Da ist null Wissen vorhanden, nahezu null bei ganz vielen. Also es findet ja auch so eine wenig Auseinandersetzung mit diesem Thema statt. Also da muss man erstmal erklären, was ist denn das hier mit Bargeld und Buchgeld und die Banken schöpfen Geld und auch wie viel Einfluss hat man denn auf das Geldsystem? Und da ist eben so der Punkt gewesen zu sagen, na ja, wir haben dieses Geldsystem, was bisher existiert, aber eigentlich so als einzelne Person, als kleine Person hat man überhaupt keinen Einfluss darauf. So, und du kannst da auch nicht protestieren, also kannst du, aber änderst eigentlich auch nicht viel. Und dann war eben die Idee zu sagen, okay, es gibt hier aber ein Projekt, man kann auch einfach dann zu sagen, im Sinne der Cypherpunks, wir starten das jetzt einfach selber. Das war so der Einstieg darum, zu sagen, was haben die Cypherpunks alles geschafft, auch mit den Crypto-Wars und wie sie Verschlüsselungen quasi etabliert haben und heute nutzen wir das alles. Also es sind so verschiedene Argumentationsstränge zusammengekommen, zu sagen, naja, die Evolution des Geldes zeigt, eigentlich bräuchten wir ein digitales Geld. Die digitale Revolution zeigt uns, es kann irgendwie anders oder es wird wahrscheinlich anders aussehen als alles, was wir bisher von Geld gewohnt sind. Und es gibt halt dieses eine Experiment, was in dem Bereich schon relativ weit ist. So, und das hat sich halt gezeigt, das ist so viel, dass es immer schon ein sehr langer Vortrag war. Und dann fängt man erst an, in die Diskussion zu gehen, die aber eigentlich das Interessante war. Aber man muss halt auch ein bisschen so Vorarbeit bringen, um mit den Leuten diskutieren zu können.
Wie lange hast du da so geredet vorher?
Ja, gute Stunde. Okay. Ich muss es noch ein bisschen kürzen. Okay. Es kommen noch ein paar andere Vorträge. Ah. Das Interessante waren aber tatsächlich dann die Debatten, beziehungsweise ich habe dann immer noch Beispiele gezeigt von Suriname oder sowas, wie die Leute da versuchen, ihr Problem zu lösen damit. Und das war dann auch immer ganz gut, weil die Fragen, die dann kommen, gehen tatsächlich in alle Richtungen. Das ist so, da muss man ein bisschen drauf vorbereitet sein. Ich war sehr fasziniert, gleich bei den ersten beiden Veranstaltungen, fast eine der ersten Fragen, die kam, was ist denn mit den Quantencomputern? Und ich auch da, es ist interessant, ne? Was nehmen die Leute auf? Was interessiert sie an dem Thema? Haben wir ein bisschen besprochen. Dann anderer großer Punkt war Energiedebatte, ne? Das Energieverschwendungsnarrativ ist immer noch sehr, sehr stark verbreitet. Das ist aber auch eben interessant, wenn man so ganz oft mit den Leuten spricht, merkt man, was sind denn vielleicht Argumente, die sie dann zum Nachdenken bringen oder wie man zumindest so diesen Gesprächskorridor wieder öffnen kann, weil man dann sagt, na ja, unser jetziges Geldsystem verbraucht auch Strom und Energie und sowas. Und da merkst du richtig, da haben die Leute noch nie drüber nachgedacht. Das ist einfach, das wird so wahrgenommen, als wäre das immer so und als gäbe es das kostenlos. Und dann kann man, wenn das Interesse da ist, eben noch so in die Tiefe gehen und sagen, was ist denn das mit der erneuerbaren Energie und was ist so mit gestrandeter Energie? Aber selbst das ist so ein Thema, da könntest du einen ganzen Abend drüber reden mit den Leuten. Auf jeden Fall, klar. Und was ich erstaunlich fand, wie viele Menschen sich schwer tun mit dem Wert von Bitcoin. Das war so, wo kommt der Wert her? Das war eine der häufigsten Fragen. Wie kann das sein, dass das so viel wert ist? Und das ist wirklich schwierig, so in der Kürze der Zeit mit den Leuten zu besprechen, weil manchmal saßen Leute im Publikum, die gingen davon aus, dass die D-Mark ja noch goldgedeckt war. So, und die auch sagen, das ist jetzt alles, wir müssen unser Gold zurückholen und das wieder auch Gold decken, wo du denkst, okay, wir müssen erstmal wieder nochmal. Ja,
aber da ist doch ein guter Anführungs. Da kannst du doch sagen, okay, wo kommt denn der Wert von Gold her?
Ja.
Ist doch genau das Gleiche.
Aber das ist nicht so fruchtbar tatsächlich, okay, weil die es ja auch nicht beantworten können. Und dann kommen so, weiß ich nicht, so halbwahre Antworten. Das ist tatsächlich, hat das nicht so gut funktioniert. Es war auch sehr unterschiedlich wirklich, wer da saß und wer auch bereit war, mitzudenken an manchen Stellen. Mhm. Also es gab auch einen Termin, da waren so klassische Wutbürger da. Das war, da habe ich auch eine Statistik gezeigt, die eigentlich so deren Meinung, hätte ich jetzt gesagt, bestätigt, nämlich, dass die Leute sich nicht zufrieden sind damit, wie die Ergebnisse der Demokratie sind und dass sie sagen, es lohnt sich nicht, oder die da oben machen was sie wollen, ich habe da keinen Einfluss drauf, und dann rufen die so rein, das ist Propaganda in den Vortrag, und dann denkst du auch so, hä? Was ist denn dann? Und dann fangen sie an zu reden und steigen ein mit Windrädern und sowas und dass sie ja so schädlich sind neben den Dörfern, und dann kommen die vom Hundertsten ins Tausendste, und man merkt, es ist so eine Argumentationskette, die sehr geprägt ist von so Schlagzeilen und so kurzen, wie so Tweets, als hätte man nur Tweets gelesen, und es ergibt aber in sich keinen Sinn. So, und es waren einige Leute da, wo man das Gefühl hatte, die wollten eigentlich nur nicht stänkern, aber so poltern, würde ich sagen. Die haben so ihre Meinung, die wollen sie sagen, und sie finden aber auch alles schlecht. Und es ist ihnen aber auch egal, was die andere Seite sagt. Also das konkrete Beispiel war, da saß jemand, der ist schon vor der Veranstaltung, haben wir noch ein bisschen geplaudert, und hat auch gesagt, ja, DDR, da mussten wir 20 Jahre aufs Auto warten und so. Und da hast du schon gemerkt, okay, ist er wahrscheinlich kein großer Fan davon. Ne? Und dann später habe ich halt erklärt, ne, das Geldsystem kommt in Schieflage. Wir haben das gesehen, es gibt diese Krisen, die tauchen immer wieder auf. Dann waren sie auch so, ja, das Geldsystem, ja, wir müssen das, waren sie auch unzufrieden. Ne? Die Verteilung ist ungerecht und alles. Und dann habe ich ihnen Bitcoin erklärt, wie das funktioniert. Haben sie gesagt, ja, wer bestimmt denn da, wie das funktioniert? Ist auch alles Mist, will ich auch nicht haben. Und du denkst so, na ja, irgendwie muss man aber auch, es gibt halt nicht die perfekte Lösung. Ne? Du kannst nicht nur da sitzen, nichts machen und auf Lösung warten und dann alles immer schlecht finden. Das war so eine...
Kannst du machen, aber es macht dich jetzt nicht besonders glücklich. Ne?
Ja, ja, vor allen Dingen, ja, das ist es. Und die haben halt, ich habe halt gemerkt, die sind zu diesem Vortrag gekommen, weil sie gehofft haben, da kommt jemand, der verantwortlich ist für irgendwas, dem sie ihre Meinung geigen können.
Dann
sie
mal eine Eingabe machen.
Und die sind dann so ein bisschen ins Leere gelaufen, weil ich gesagt habe, ich komme von keinem Medium, ich bin nicht verantwortlich. Die wollten noch mich für den digitalen Euro und warum unsere Goldreserven nicht da sind, was ich davon halte und so. Ich habe gesagt, da kann ich überall nicht so richtig was zu sagen. Ich bin da kein Verantwortlicher. Das hat es halt so wirklich anstrengend gemacht teilweise, weil sie stellen dir eine Frage und du fängst an zu antworten und sie rufen gleich wieder rein. Und es war keine gute Kommunikationskultur manchmal. Andererseits, am Ende dieser Diskussion kamen dann auch Leute, auch einmal von einem so einem Polterer, die Frau, die sich nochmal bedankt hat für die Information und dass es ein guter Abend war. Und manche von denen sind dann auch ruhiger geworden über die Zeit, als sie gemerkt haben, das ist jetzt hier nicht so eine Zornabladeoption, sondern wir tauschen uns wirklich aus über Inhalte. Wir reden über Lösungen und wir besprechen das auch kritisch. Also ganz oft haben die Leute ja gesagt, naja, ich sehe das an Bitcoin, das überzeugt mich noch nicht so. Da gibt es so Kriminalität, ist damit möglich. Und wenn man dann sagt, ja, es gibt halt diese Probleme, dass sowas wie Ransomware ist halt ein Phänomen, das ist durch Bitcoin entstanden. Das gab es in dem Maße vorher nicht. Aber so, das sind halt die Kosten, die mit einer neuen Technologie einhergehen, so wie wir Spam bekommen haben durch E-Mail. Und trotzdem hat die E-Mail aber irgendwie viele Vorteile gebracht. Und wenn man dann so, also mein Ziel war immer, so einen Dialog zu schaffen, das hat oftmals funktioniert, dass man dann auch diskutiert hat, außer mit manchen Leuten, die einfach nicht, die nur pöbeln wollen. Aber mit ganz vielen war es so, dass man tatsächlich reden konnte über die Vor- und Nachteile von Bitcoin und aber über diese Kurve dann auch über die Vor- und Nachteile des jetzigen Geldsystems. sprechen kann. Und das war, glaube ich, also die Menschen denken nicht über Geld nach. Warum auch? So, wie das funktioniert.
Das überrascht mich jetzt tatsächlich, dass die Leute, die dann da extra hinkommen, selber auch nicht. Also ich hätte gedacht, das ist ja schon eine Selbstauswahl. Klar, die meisten Leute denken da überhaupt nie drüber nach. Aber ich hätte gedacht, wenn jemand schon zu so einem Vortrag geht, der heißt die demokratische Revolution des Geldes, dann muss er ja irgendeinen Bezug zu dem Thema haben. Es muss ihn ja irgendwie interessieren.
Na, manchmal sind es so Vortrags- oder Veranstaltungsreihen, wenn die sagen, wir haben ja so einen Demokratie-Stammtisch und dann kommen wir eigentlich regelmäßig dahin. Bei der einen war auch so ein, das hat so moderiert, oder so ein paar nette Worte hat so ein ehemaliger Pfarrer gesagt, der meinte auch so, ja, ich habe heute Morgen hier mit 10 Euro bezahlt, hatte den in der Hand und wusste, hier kommt der Vortrag. Und dachte ich so, ich habe noch nie an das Thema Demokratie beim Thema Geld gedacht. So. Und ich meine, wir haben auch so darüber gesprochen, was ist Geld, und uns Sprichwörter angeguckt, ne, Geld regiert die Welt. Und da haben alle gesagt, ja, es stimmt schon, wenn man sich das mal anguckt. Und dann ist es eigentlich nicht so weit zu sagen, na, haben wir nicht eigentlich eine andere Regierungsform hier? Ist da nicht so ein Bruch? Aber das ist tatsächlich, die meisten haben sich da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich hatte aber das Gefühl, dass viele da rausgegangen sind und gesagt haben, okay, das ist ein Thema, mit dem kann ich mich jetzt weiter auseinandersetzen. Das ist ja auch die große Frage, was ist das Maximum, was man rausholen kann aus so einer Veranstaltung? Ich meine, ich wollte da niemanden überzeugen, jetzt Bitcoiner zu werden, aber so diese Debatte darüber zu starten, was wollen wir, wie funktioniert unser Geld und was wollen wir für ein Geld in der Zukunft haben? Also eigentlich diese Idee, die ich ja auch mit Magic Future Money hatte, so die Leute dazu anzuregen, sich erstmal Gedanken zu machen, um dann irgendwann später entscheiden zu können, was für Optionen haben wir denn eigentlich und welche davon finden wir gut oder welche haben den und den Nachteil oder den und den Vorteil. Denn die Veranstaltung, wo ich das Gefühl hatte, wir sind so zu einem Punkt gekommen, wo alle zumindest sich darauf einigen können, dass jede Form von Geld hat ihre Vor- und Nachteile. So ist es immer ein Trade-off. Bei dem einen, das jetzige Geldsystem, hast du einen hohen Grad an Bequemlichkeit, ne? Du kriegst hierzulande eine funktionierende Infrastruktur, hast aber eben, zahlst den Preis der Abhängigkeit und dass das Geld langfristig an Wert verliert. Aber du kannst im Alltag sehr gut bezahlen damit. So, und dann zu sagen, na, Bitcoin hat eben andere Trade-offs, da ist der Sweet Spot eben anders gelagert, ne? Es schwankt kurzfristig im Kurs. Du musst halt sehr viel Verantwortung selber übernehmen, du musst dich informieren, bekommst dafür aber einen großen Freiheitsgrad irgendwie. Und das hatte ich das Gefühl, das sind so Punkte, das holt die Leute ab. Das verstehen sie. Denn ein großes Problem war wirklich, dass ich auch sagen musste, Bitcoin heute, Bitcoin morgen, das ändert sich so schnell daran. Das, was wir eingangs besprochen haben, ne? Du musst eigentlich immer auf dem Laufenden bleiben auch. Du kannst zwar hingehen und sagen, ich benutze das, aber dann hast du 10 Wallets und dann musst du erstmal gucken, welche Wallet was denn macht und welche macht was unterschiedlich, und nach einem Jahr ist eine vielleicht schon wieder verschwunden und 2 neue sind auf dem Markt. Es erfordert halt sehr viel Investition.
Apropos Wallets. Gefällt mir. Ich muss kurz dazwischen grätschen, es fällt mir gerade ein. Ich habe neulich festgestellt, zu meinem positiven Erstaunen, Phoenix kann jetzt Backups von Android auf iOS benutzen und andersrum, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist, wahrscheinlich schon Jahre, aber es hat mich jahrelang gestört, dass das nicht ging. Jetzt geht es. Anyway.
Nee, aber das ist so, es haben auch einige gesagt, mir ist das zu kompliziert. Wenn Sie schon seit Jahren daran, also zu mir gesagt, wenn ich schon seit Jahren daran arbeite, da zu versuchen, den Überblick zu behalten, wie sollen Sie das denn schaffen? So, und da, ob das mal besser wird. Und da habe ich auch gesagt, wahrscheinlich nicht. Bitcoin ist hochdynamisch und das wird halt immer, entwickelt sich weiter, und dann ist man immer in so einem Bereich, wo man sagt, hier ist man noch irgendwie experimentell unterwegs. Bestimmte andere Sachen haben sich vielleicht etabliert und dritte Sachen sind schon wieder überholt, ne? Also können mitunter schon wieder als unsicher gelten. Und das ist auch, da sieht man halt eben auch, wo die Grenze an Bitcoin liegt einfach. Du kannst gar nicht alle Menschen, nicht alle Menschen sind in der Lage, da ständig auf dem Laufenden zu bleiben und das System für sich anzunehmen. Manchen fällt es leichter, da einzusteigen und auch mit so einer Unsicherheit umzugehen. Für manche ist das aber absolut keine Option. So.
Ja.
Und das ist aber auch, das war ein super Argument, dann immer zu sagen, es ist, das ist die Idee von Bitcoin, dass man das ablehnen kann. Dass man auch sagen kann, ich beschäftige mich damit und ich will damit nichts zu tun haben. So, aber sollte man es deswegen allen anderen verbieten? Und das ist, das waren so wirklich Punkte, wo man dann, auf die man sich so einigen konnte. Dass man sagen kann, das ist ja das Schöne daran. Es gibt so eine, diese Freiwilligkeit und es öffnet halt Handlungsoptionen. Und manche wollen das oder manche brauchen das, aber auch das nochmal, die Leute sind sich nicht bewusst, wie privilegiert sie sind hier. Dass das halt in vielen Bereichen der Welt sie nicht so eine Zahlungsinfrastruktur haben.
Ja. Schwierig. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, dieses Argument zu sagen, naja, man kann es ja ignorieren, weil das ist, glaube ich, was aus dem Bitcoin-Standard ist, dieses Argument, dass er sagt, so ja, du ignorierst hartes Geld auf der eigene Gefahr. Ne? Alle anderen werden halt reicher als du.
Aber das ist kein Argument, was die Leute überzeugt hätte. Also es gab einen, der hat auch gesagt, wo kommt denn da der Wert her? Mir fehlt da die, Bitcoin ist für mich, das war auch eine merkwürdige Argumentation, er hat gesagt, Bitcoin ist für mich nicht demokratisch, weil da fehlt mir die Transparenz. Das war auch ein bisschen merkwürdig und der hat gesagt, das ist ja hier in meinem jetzigen Geld, das Geld, was ich jetzt habe, ne, das ist ja nicht, da weiß ich ja, wo das herkommt und wer dafür verantwortlich ist und ich will ja das hart verdiente Geld behalten. Und es waren dann manchmal so merkwürdige Argumentationen, dass er auch gesagt hat, ja, wenn ich den Wert davon erhalten will, von dem Geld, dann kann ich mir ja auch Gold kaufen oder eine Immobilie oder sowas. Bei Bitcoin geht das ja nicht. Und da hat man richtig gemerkt, wir reden hier aneinander vorbei an vielen Ebenen, weil er kann ja sich auch mit Bitcoin eine Immobilie kaufen oder Gold. Das hat jetzt keine Qualität.
Gold ist halt, Bitcoin ist ja wie Gold, ja. Also es ist halt
genau, aber es ist, manche Leute kannst du halt auch nicht, das ist vielleicht auch ein Learning, manche Leute kannst du nicht erreichen.
Ja.
Also grundsätzlich jetzt, weder mit dem Thema Demokratie noch mit dem Thema Bitcoin, einzeln oder getrennt. So, es gibt einfach manche, die wollen nicht sich mit Themen auseinandersetzen, die nicht in ihr bestehendes Weltbild passen.
Es ist faszinierend, aber wieso gehe ich denn dann zu so einem Vortrag?
Um dich zu beschweren, um zu pöbeln manchmal.
Okay.
Manchmal aber auch, um zu sagen, dass du es Mist findest. Ich meine, auf der anderen Seite, ich war ja selbst überrascht davon, wie kontrovers das manchmal wird vor Ort, aber auf der anderen Seite fand ich, ist das ja die Qualität. Genau sowas brauchst du ja. Du musst über diese Themen streiten können. Klar. Und es ist halt auch fair, die andere Position zu akzeptieren, auch wenn sie nicht deine eigene ist, auch wenn du sie mitunter schwachsinnig findest und nicht begründbar gut, aber so funktionieren Menschen nun mal. Aber es zeigt eben auch, dass die Grenze der Hyper-Bitcoinization im Sinne von alle Leute werden Bitcoin benutzen. Also vielleicht mal irgendwann so im Hintergrund, wie es halt mit Open-Source-Software oder mit der mit Verschlüsselung ist, ne, dass man sagt, naja, es ist halt das effektive System, Werte im Internet hin und her zu schicken, aber die Menschen operieren trotzdem noch mit Euro und irgendwie vielleicht über eine Banking-App. Das kann ja auch passieren. Ne? Ja, insofern. Auf der anderen Seite, es gibt super tolle, offene, interessierte Menschen da draußen, wo noch Angebote fehlen, wie sie sich weiter über Bitcoin informieren können.
Das habe ich mich gerade gefragt. Konntest du denen irgendwas empfehlen, wenn die sich jetzt interessieren dafür weiter, für das Thema, was sollen die machen?
Ich habe es halt auch überlegt. Also ich glaube, wie schafft man es, Strukturen zu erreichen, die nicht so gut zentralisiert sind? Ich meine, wir haben hier in Leipzig, ne, in jeder größeren Stadt gibt es so einen Stammtisch, aber die sind oftmals nicht zu erreichen für die Leute. Podcast ist ein super Medium, weil du zumindest Informationen in eine Richtung bekommst. Was da eben fehlt, ist dieser Austausch. Weil die Leute haben Fragen, die Leute kommen nicht klar. Und es gab auch großes Interesse an so Praxisworkshops. Also an einigen Stellen haben die auch gesagt, oder habe ich gesagt, naja, der nächste Schritt wäre, das mal auszuprobieren, um zu sagen, was ist denn so eine Transaktion, wie funktioniert die? Letztlich auch ein bisschen das, was in dieser Bitcoin-Fahrschule-Folge aber das kannst du halt in dem Maße nicht an so kleinen Orten machen. Das funktioniert nicht. Ich weiß auch noch nicht, was die perfekte Lösung ist. Man muss ja auch sagen, der Preis von Bitcoin ist, dass du dich damit selber auseinandersetzt. Ne? Ja. Die Leute verlieren ihre Bitcoin, wenn sie nur irgendwie nach Anleitung B irgendwas machen und sich selber gar nicht damit auseinandersetzen, wie funktioniert das. Deswegen habe ich auch immer versucht, den Leuten jetzt nicht zu sagen, mach das, mach das, mach das, dann bist du safe, sondern ihnen schon aufzuzeigen, dass das ein interessantes Thema ist, aber man muss es sich auch ein bisschen selber erarbeiten. Mhm. Dann kann man damit umgehen. Und da gab es eben viele Leute, die auch gesagt haben, ach spannend, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so ein Thema ist, werde ich mich mal mit auseinandersetzen. Und das Interessante ist eben auch, es gibt so Leute, die glaube ich auch noch gute Multiplikatoren sind. Mhm. Also meine Motivation für diese Vortragstour war ja auch zu sagen, ich finde es wichtig, dass möglichst viele Menschen zumindest wissen, dass Bitcoin existiert und dass man das benutzen kann für den Ernstfall, wenn es irgendwelche, also weil Bitcoin ein Tool ist, um so Zentralisierungstendenzen oder autokratische Tendenzen das schwer zu machen, dass sich die etablieren. Ne? Du hast immer deinen Weg, dem auszuweichen. Und ich glaube, es gibt noch super viele interessante, engagierte Menschen da draußen, die das noch nicht wissen, dass sie auch dieses Werkzeug haben, mhm. um ihre Arbeit zu finanzieren oder um, weiß ich nicht, Projekte auch auf die Beine zu stellen oder zu sagen, mit diesen technischen Möglichkeiten, die wir haben, wir könnten hier auch mal einen Workshop machen, um junge Leute dafür zu begeistern und zu sagen, wir haben hier ein Thema, das ist interessant. Also das ist vielleicht so ein Ergebnis. Es gibt viel Potenzial im ländlichen Raum, aber es ist schwer zu erreichen. So, das ist halt das Problem. Und ich habe neulich einen interessanten Talk gehört, wo es auch nochmal international darum ging, wie schafft man so Communities, Circular Economies auf Bitcoin aufzubauen. Ne? Was Bitcoin Beach oder Südafrika oder in Kenia. Und da haben sie auch gesagt, naja, du musst halt erstmal Vertrauen aufbauen und du musst als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Mhm. Dann kann das gelingen, irgendwie so kleine Communities aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, das ist dasselbe auch hier. Denn die Leute tun sich schwer damit, dieses Bitcoin zu akzeptieren oder die haben Berührungsängste, weil sie nicht wissen, weil sie niemanden damit verbinden können. Es gibt keine Person, da kommt irgendjemand und sagt ihnen, ja, Bitcoin ist cool oder kann das und das und ist dann wieder weg. Und das macht's schwer. Oder auch, wenn sie es in den Nachrichten sehen oder im Podcast hören. Es ist halt etwas, was über Bildung und Beziehung funktioniert am Ende. Das ist so eine Community-Aufgabe am Ende.
Das ist halt schwierig im ländlichen Raum. Ne? In der Stadt hast du halt dann immer irgendwie, bildet sich dann immer ein Kern von Leuten, die so einen Stammtisch zum Beispiel betreiben und so. Dann brauchst du aber schon ein paar Leute dafür. Ne? Oder du brauchst halt irgendjemanden, der sehr, sehr engagiert ist. Ja, das kann im Land natürlich schwierig sein.
Ja, es ist auch immer eine Frage des Leidensdrucks. Wie groß ist jetzt das Interesse, dass die Leute sich damit auseinandersetzen wollen? Bei vielen war kein Leidensdruck. Die haben auch gesagt, klar. Bitcoin ist nur Spekulation und warum soll ich das machen und so.
Ja, okay. Fair enough.
Ja, genau. Das ist halt sehr deutschlandspezifisch. Wo ich auch das Gefühl hatte, was sehr deutschspezifisch ist, ist so das Vertrauen in Institutionen.
Ja.
So, dass lieber, wir haben ja die kümmern sich schon darum und so. Okay. Diese Bereitschaft zu sagen, vielleicht können wir es aber auch anders machen oder ich mache selber was. Also das hatte ich das Gefühl, es ist schon sehr, sehr stark verwurzelt sozusagen.
Das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil ich gedacht hätte, gerade so in der sächsischen Provinz, das ist ja das AfD-Kernland, ja, wo man denkt, die sind ja alle sehr skeptisch den Autoritäten gegenüber, aber vielleicht sind sie nur, hätten sie nur gern andere Autoritäten wie früher oder so.
Ja, aber ich glaube, Geld wird da anders wahrgenommen. Ne? Einfach, dass es tatsächlich nicht Teil dieses politischen Systems ist und dass man aber sagt, man hat jemand, der kümmert sich darum, der ist verantwortlich und alles. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ich meine, du siehst den Leuten ja nicht an, was sie wählen auf den ersten Blick. Im Nachgang hat sich dann so ein bisschen manchmal geklärt oder gezeigt. Aber irgendwie dieses so selber Verantwortung übernehmen dafür, das war nicht so. Und auch das ist ja, glaube ich, auch ein Klischee, was über Deutsche ist. Ne? Es kommt eine Innovation und 100 Leute nutzen das und einer, 99 profitieren davon und einer macht aber damit irgendwie was ein bisschen sketchy ist oder missbraucht das System, dann ist es eigentlich ein schlechtes System. Dann schaffen wir es ab. Und das war auch, naja, wenn man das ein bisschen mit den Leuten bespricht, zu sagen, wie viele Leute müssen denn profitieren und wie viel, es gibt kein perfektes System. So. Also es waren manchmal ganz schön dicke Bretter, die man einfach bohren musste, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Aber am Ende, glaube ich, haben alle was davon mitgenommen. Das Feedback war zumindest positiv. Vielleicht ergeben sich noch ein paar Praxis-Workshops. Vielleicht ist auch das Fazit, ja, wenn ihr irgendwo bei euch in der Nähe seid und es gibt da irgendwelche Treffen, wo sich Leute zusammentun, aus irgendwelchen Gründen, die sind oftmals interessiert so an neuen Themen. Und da könnte man auch hingehen und mit denen mal über Bitcoin reden. So jetzt ohne, dass das über eine große Organisation läuft und so mit Flyern beworben wird. Aber es gibt noch viele Menschen da draußen, die finden halt keine guten Bitcoin-Informationen, weil es einfach überfordert. Wenn du Bitcoin googelst, findest du keine guten Informationen.
Ja, das ist schwer. Deswegen. Du hast ja auch nicht die richtigen Antworten dann, ne? Also.
Nee, und sie haben halt Fragen. Sie haben konkrete Fragen und sie brauchen jemanden, der die Fragen beantwortet. Mhm. Und deswegen lohnt es sich halt, wenn man eh irgendwo ein bisschen dezentraler ist. Es ist aber auch, auf der anderen Seite kann man auch eine richtig harte Zeit haben. Also wie gesagt, ich hatte auch manchmal Kopfschmerzen und dachte so, ich werde viel, warum tue ich mir das eigentlich an, mit Leuten darüber zu diskutieren, die gar nicht diskutieren wollen. Also das kann dir halt auch passieren, wenn du mit Klar. den Leuten sprichst. Aber du kommst halt in Austausch. Und das fand ich wirklich spannend. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis davon, wo die Gesellschaft steht, wie manche Leute ticken, wie divers das eigentlich ist. Gleichzeitig war es deprimierend und hoffnunggebend. Es ist zum Beispiel auch noch weiter da bei Dresden, bei Radebeul war ich, da meinte auch die sehr engagierte Leiterin der Volkshochschule, auch super nette Frau, die meinte auch, oh, das ist hier so ein, mit dem Titel kriegen sie hier niemand mehr. Das ist zu lang, zu kompliziert, da müsste irgendwas Knackiges draufstehen, wo man sagt, okay, du hättest gesagt, Bitcoin, das Geld der Zukunft oder sowas. Und da hätte das dann funktioniert. Aber auch das hat sich jetzt nur ergeben durch diese Reise, dass man die Leute mal kennenlernt und sagt, wo sind denn Leute, mit denen kann man vielleicht noch was anderes machen. Und manchmal, an manchen Stellen brauchst du dieses Demokratie-Thema, weil das halt die Leute interessiert. An manchen brauchst du irgendwie ein polarisierenderes Thema, weil das die Leute da anders abholt. Es ist, naja, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Ja, ich meine, für die Leute bleibt ja, die können, haben ja zumindest die Möglichkeit, also sollte man denken, viele haben sicherlich die Möglichkeit, zu irgendeinem Stammtisch zu gehen, oder? Also ich meine, es gibt in Leipzig einen, es gibt in Dresden einen, ich weiß nicht, ob es in Chemnitz einen gibt, vermutlich, oder? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß, nee, es gibt nicht so viele.
Ne?
Nee.
Okay.
Zwickau ist ja auch eine größere Stadt in
Da gibt es aber auch keine,
oder? Nee, und auch gar, ich glaube, auch gar kein Geschäft, was Bitcoin nimmt. Also für die ist das auch wirklich so eine ferne Sache. Es ist auch so, du kannst statistisch mit denen sagen und sagst, naja, im Euro-Raum, weiß ich nicht, 500 Millionen Menschen, die benutzen Euro. Mhm. Bitcoin hat vielleicht auch 500 Millionen Nutzer, Pi mal Daumen, die sind aber über die Welt verteilt.
Ja.
Zu viel, zu wenig?
Ich würde sagen, es ist optimistisch, ja.
Es gab so, 2017 hat man schon auf mehrere hundert Millionen
aber geschätzt. Es ist mehr geworden. Also die Frage ist, was ist Nutzen und also sagen wir mal, das UTXO-Set ist nicht so groß.
Das übrigens ist auch ein Punkt, ne, dass die Leute tun sich schwer damit, dass man nichts Konkretes zu Bitcoin sagen kann.
Ja, ja.
Das ist wirklich ein Argument, was die Leute raushaut. Dass du kannst keine Zahlen liefern, so viele Leute nutzen das. Klar. Du kannst mal sagen, wir sehen, es seit 17 Jahren steigt es im Kurs, ne, kurzfristig schwankt es, aber langfristig Wertzuwachs. Aber du musst auch immer sagen, ja, morgen kann es auch null sein oder übermorgen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, aber...
Das kann ja alles. Ja,
ja, ja, ja, aber das...
also, ja.
Aber das macht es wirklich schwer mit den Leuten. Du musst ihnen immer was erklären, wo man sagt, so, ja, in der Theorie und wir sehen das und das, das sind alles so schwammige Argumente und...
Ich stelle mir das, die Zielgruppe insofern schwer vor, dass du ja du hast ja gesagt, das war schon skewed, dass der durchschnittliche Teilnehmer wahrscheinlich ein bisschen älter war.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine andere Zielgruppe. Also wir haben ja zum Beispiel mal diesen Workshop auch in der sächsisch-anhaltinischen Provinz gemacht, aber das waren halt 16-Jährige. Und die waren sehr, sehr offen für diese Dinge. Die hatten da überhaupt kein Problem mit diesen Themen. Ja. Das ist halt schon eine andere Art des Denkens, an die man sich halt erstmal gewöhnen muss. So probabilistische Sachen und ja, wir können es nicht so genau sagen und es ist alles unsicher. Das ist vielleicht was für die heutige Jugend ganz normal ist, aber für jemanden, der über 70 ist, vielleicht nicht oder so.
Ja, man kann ja im Leben, so das ist ja auch eine Lektion, die ich gelernt habe, durch Bitcoin noch einen anderen Blick aufs Leben zu kriegen und dass eigentlich alles, nichts ist gewiss.
Genau.
So, alles sind Wahrscheinlichkeiten und man muss gucken, je besser ich es verstehe oder mich damit beschäftige, desto eher kann ich einschätzen, vielleicht welche Optionen oder wie die Wahrscheinlichkeiten liegen. Aber am Ende, ja, ich kann Sport machen und trotzdem früh sterben. Ja. Das wird dich nicht gesund halten. Es garantiert dir nicht, dass du lange lebst, nur weil du dich gesund ernährst und Sport machst. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit.
Genau. Ja, und auch eben diese Institutionen und Dinge, von denen man einfach als gegeben hier ausgeht, der Euro, den gibt's halt, ja, und der ist halt so. Ja, als Bitcoiner weiß man, diese Dinge halten, haben auch eine endliche Laufzeit. Irgendwann sind die halt, kommt halt was Neues, ja.
Ja, ja, aber da ist halt diese Tradition des Geldes, dass Geld immer schon so funktioniert hat und sich das überhaupt anders vorstellen zu können, da stehen wir noch ganz am Anfang. Also meine These ist ja auch, dieser Generationenwechsel, der wird das letztlich mit sich bringen. Es wird die Leute, die mit Bitcoin aufwachsen, die haben halt nicht diesen Geldmedienbruch, wie ihn andere haben. Ne? Es existiert schon, es ist leichter zugänglich und deswegen auch aus manchen Diskussionen, wo ich gemerkt habe, wir kommen hier nicht irgendwie weiter. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber ich dachte, das ist schon so. Die Zeit wird das klären. In 20 Jahren, ja, aber wenn du den Leuten sagst, in 20 Jahren schauen wir mal drauf und du weißt aber, die gucken in 20 Jahren nicht darauf, ist das halt auch eine andere Perspektive. So. Aber die sind dann vielleicht auch rausgegangen und haben gesagt, naja gut, dann vielleicht ist es auch ein Thema, womit ich mich nicht beschäftigen muss, weil das innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wird.
Ist ja auch ein Learning. Ne?
Ja, ja. Man könnte jetzt sagen, auch nur zur Menge. Also es waren immer so, bei einer Veranstaltung waren mal drei.
Okay.
Das war eine sehr intensive, wir hatten eine super Diskussion danach. Ja. Ne? Du kannst halt auf alle Fragen eingehen. Es waren immer so zwischen 10 und 20 Leute da. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das vielleicht verschwendetes Geld gewesen, wenn man nur so wenig Leute erreicht hat. Ich würde trotzdem sagen, das war am Ende eine erfolgreiche Tour, um das mal abzuschließen. Ich glaube, man hat schon alle Leute dazu gebracht, über irgendwas nachzudenken. So, jeder hat davon was mitgenommen aus den Veranstaltungen. Ich glaube, selbst die Leute, die so zum Poltern kamen, die haben gesehen, okay, es gab einen Ort, ich konnte irgendwie sagen, was ich sagen wollte, ne? Hat halt keinen überzeugt, haben vielleicht auch gemerkt, dass sie mit ihrer Argumentation nicht so richtig fruchten und haben aber gemerkt, okay, da sitzt jemand, der hört mir zu und der hat halt eine andere Sicht da drauf und man kann sich trotzdem darüber unterhalten und es ist nicht nur dieser Kampf, die da oben gegen die da unten und wie gesagt, auch die Leute, die so ein bisschen gepöbelt haben, waren dann teilweise ruhiger am Ende und man kann halt nicht sagen, man kann die Leute ja nicht indoktrinieren und sagen, hier, das ist das, was du gelernt haben musst am Ende dieser Veranstaltung, sondern es ist so ein offenes Format und ich glaube, das ist gelungen bei vielen, das war auch das Feedback, dass sie das Gefühl hatten oder gesagt haben, sie haben was gelernt und sie wollen sich mit bestimmten Themen nochmal auseinandersetzen. Ob das jetzt Bitcoin positiv ist oder Bitcoin negativ, kann ich nicht sagen, ob sie das weiter ablehnen oder so, aber
das ist ja auch völlig okay, finde ich. Also du wolltest ja keine Bitcoin-Veranstaltung machen, nehme ich an.
Nee, wollte ich nicht, aber ich kann das eben auch sehr empfehlen. Also das ist das Tolle an Bitcoin, auch merkt man ja bei Stammtischen oder bei Konferenzen, du kommst wirklich mit Leuten ins Gespräch, wo ich keinen anderen Weg wüsste, wie ich jemals mit denen, worüber ich mich mit denen unterhalten sollte, an manchen Stellen. So. Das,
ja, auf jeden
das
Fall.
Finde ich das Tolle an diesem Bitcoin-Projekt auch persönlich. Ne? Das ist so ein Türöffner. Also jetzt habe ich ganz wunderbare Leute getroffen, ich habe auch anstrengende Leute getroffen, habe sehr viel gelernt und du siehst halt, wie unterschiedlich manche Leute über die Welt nachdenken und was sie zusammenhält im Inneren.
Hm. Aber ist das ein gutes Schlusswort?
Das ist ein gutes Schlusswort, ja. Der einzige Punkt ist noch, ich habe auch bewusst keine Werbung für dieses Projekt gemacht, weil ich dachte, ich will nicht so vor Bitcoinern über Bitcoin reden. Ich würde aber sagen, wenn jemand noch sowas vorhat, die besten Diskussionen waren, wenn man so eine Mischung hatte aus Leuten, die Bitcoin benutzen und Leuten, die dem vielleicht noch skeptisch gegenüberstehen. Denn wenn du so ein ganzes Publikum hast, was Bitcoin skeptisch ist, und dann ist der Vortragende und der sagt so das und das, das ist irgendwie, das waren wirklich die besten Diskussionen, wo dann Leute gesagt haben, ich benutze das dafür oder ich finde das gar nicht so schlimm mit dem Energiehaushalt. Da hast du wirklich gemerkt, das ist so auf einer Ebene, finden die Leute zusammen. Vielleicht für die Zukunft wäre das mal so ein Format, so runde Tische aus Nicht-Bitcoinern, die aber jetzt auch nicht so Anti-Bitcoin sind und Leuten, die Bitcoin aus irgendwelchen Sachen benutzen. Aber das ist, ich keine Ahnung, ob man das umsetzen kann oder nicht. Aber das ist so, ich glaube da, es ist halt ein Peer-to-Peer-System. Mhm. Ne? Und man lernt und versteht das am besten Peer-to-Peer. Vielleicht ist das so die Quintessenz aus dem Ganzen. Wobei, ich meine, es gibt halt diese Bitcoin-Fahrschule, auch super Projekt, das ist halt eine Lösung, die kannst du in Berlin machen und andere Lösungen, andere Orte brauchen vielleicht andere Lösungen.
Brauchst du einen Bitcoin-Bus, der rumfährt und
dann oh! Ja.
Kannst du Workshops machen.
So wie die Sparkasse rumfährt, weil der Geldautomat abgeschaltet wurde und
ist
dann
das
kommt
so?
Einmal, gibt so Busse, Geldautomaten-Busse.
Echt? Es gibt Geldautomaten-Busse?
Ja.
Krass.
Die kommen dann ins Dorf.
Wie der Bücherbus
sozusagen. Zweimal die Woche.
Wieso?
Ja. Oder wie der Lebensmittel-Tante-Emma-Ladenbus, der dann.
Ach krass, ja.
Gibt es, glaube ich, auch Apotheken oder sowas, alles schon.
Gibt es alles als Bus.
Es gibt Lösungen für strukturschwache Regionen irgendwie. Also
bildet halt Bitcoin-Busse. Das Takeaway von dieser Folge.
Okay, soweit der Zwischenstand. Mal als Fazit. Ich glaube, ich würde es wieder machen. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause davon.
Verdient.
Das war intensiv, aber.
Krasse Tour.
Schauen wir mal.
Ja, kennst du dich aus in Sachsen jetzt?
Weißt ich kenne mich jetzt aus in Sachsen ein bisschen und vielleicht ergibt sich bei dem einen oder anderen Ort eben nochmal so ein Folgeprojekt mit einem Workshop. Cool. Und das fände ich auch cool, weil dann hast du wirklich, kannst du mit den Leuten praktisch arbeiten und sowas. Und das ist. Ja.
Ja, die Frage ist halt, ob du irgendwie Multiplikatoren gefunden hast, ob du Leute gefunden hast, die dann das irgendwie weiterverfolgen, das Thema vor Ort oder so. Das wäre vielleicht gut als Anknüpfungspunkt.
Ja, bei einer Veranstaltung ist, da war ein Pärchen und da ist dem Mann mittendrin aufgefallen, dass seine Frau sich schon viel besser mit Bitcoin auskennt und dass er sie ganz viel dazu fragen kann. Ja. Das war auch eine interessante Erkenntnis. Insofern, ja. Also es lohnt sich immer, über Bitcoin zu reden mit den Leuten. Sie haben Fragen, ganz viele sind offen und ich kann das empfehlen, sozusagen. Schafft Angebote, wenn ihr wollt, dass Bitcoin sich etabliert. Okay.
In diesem Sinne.
War es das jetzt? Größere Themen folgen wieder in Zukunft. Jetzt kann ich mich wieder um andere Sachen kümmern. Okay, alles klar. Na dann, Stefan, danke fürs Zuhören.
Ja, es war mir eine Freude, dass mal diesen Bericht zu hören, was da abgeht auf dem Land. Kriegt man ja auch nicht jeden Tag.
Also es ist, das Land ist nicht verloren.
Das Land ist nicht verloren?
Das ist vielleicht die positive Nachricht. Aber man kann da ruhig noch ein bisschen Liebe auch in den ländlichen Raum reinschicken, in jeder Hinsicht. Okay. Ist da auch nicht verschwendet. Okay, also insofern, Liebe in den ländlichen Raum und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.